Herzlich willkommen zu Chick Chat. In diesem Podcast reden wir über Chick-Lit. Das sind die Bücher mit den kitschigen Covers, die in den Bestsellerlisten immer ganz oben sind, ohne dass irgendjemand zugibt, dass er oder sie sie gerne liest. Historische Romane, Frauenschicksal mit Happy End, Liebesgeschichten oder wie wir gerne sagen, der Schlager der Literatur. Wir sind Miriam und Nina, wir sind von Bookhead, das ist die Literaturabteilung von unserer Agentur Rocket.
Ciao, Miriam.
Ciao, Nina.
Wir reden heute noch parliamo italiano.
Nein, ich hatte gerade Angst vor dem. Ich habe mir gerade schon einen guten Satz überlegt, aber es tut mir leid, ich war schon lange nicht mehr im Italienisch. Aber ich kann sagen, was wir gelesen haben, das hat nämlich etwas Italienisches drin. Mhm. Das Buch heisst «Das Fundament der Hoffnung», die Mandelli-Saga. Geschrieben hat es Ladina Bordoli. Und erschienen ist das Buch beim Heine Verlag. Gut.
Gut.
Hören wir, jetzt sind wir gleich ein bisschen steil eingestiegen. He?
Ja.
Wir können dann vielleicht noch ein bisschen persönlicher werden.
Ja.
Hören wir doch mal den Klappentext.
Hören wir, um was es geht.
Ich nehme das am frühen Morgen und leicht verkältet auf. In der Hoffnung, dass es viel besser tönt. 1956, Comersee. Als ihr Bruder bei einem tragischen Unfall stirbt und ihr Vater vor Trauer wie gelähmt ist, liegt plötzlich alle Verantwortung bei Aurora Mandelli. Mit 19 Jahren ist sie von einem Tag auf den anderen die Geschäftsführerin eines Bauunternehmens und kämpft um das Überleben ihrer Familie. Skepsis und Ablehnung wehen der jungen Frau von den Arbeitern und Kunden entgegen. Nur der Maurer Michele scheint an ihrer Seite zu stehen und Aurora verliebt sich unsterblich in ihn. Doch dann muss sich Aurora fragen, ob sie Michele wirklich vertrauen kann, als ein weiterer Schicksalsschlag die Familie Mandelli erschüttert. Der erste Band der Mandelli-Saga.
Herzlichen Dank, Martin Fischer. Es ist eine Freude, dass du jetzt den Text gelesen hast. Der Martin Fischer ist ein Ex-Rockstar von Huck Finn. Die Band gibt es jetzt noch. Sie ist sehr hörenswert. Und vor allem ist er Podcaster. Er hat mit dem Crimer zusammen einen Podcast, wo Daddy FM heisst. Und die beiden reden über ihres Vatersein. Und die beiden, den Crimer, kennen wir ja bestens, oder?
Genau, der hat auch schon Klappentext bei uns gelesen. Umso mehr freut es uns, Martin Fischer, dass du das jetzt auch gemacht hast.
Und der Crimer hat ja damals den Krimer gelesen.
Genau.
Wo ich nicht wie Krimer sagen, sondern Krimi. Wie genau. Auch immer. Ganz herzlichen Dank. Ja. Wenn wir beim Klappentext sind, muss ich im Fall ganz schnell etwas sagen. Und zwar,
ja, bitte.
Sie, die Aurora, unsere Hauptfigur, fragt sich, ob sie am Michele wirklich vertrauen kann, als ein weiterer Schicksalsschlag die Familie Mandelli erschüttert. Und mir ist es ein bisschen vorgekommen, als ob es da eigentlich nur Schicksalsschläge gibt. Also ich sehe es so nicht gerade welche spezifisch. Also will man ja jetzt da nicht verraten, aber...
Genau, ich kann mir ein bisschen etwas vorstellen. Allerdings... ist schon klar, dass der grosse Schicksalsschlag eigentlich vor allem am Anfang der Geschichte passiert, bevor dass sie den Michele lernt kennen. Und ich glaube, das können wir sagen, weil das handelt immerhin etwa gefühlte 400 Seiten davon. Ihr Bruder, der Tommaso, kommt ums Leben.
Ja, das steht auch im Klappentext.
Entschuldigung. Hey, gut, also, wenn wir jetzt können wir ja noch persönlich... Jetzt können wir ja noch persönlich werden. Also, wir haben heute das erste Mal seit langem wieder mal eine Flasche Prosecco getrunken im Vorfeld des Aufnehmens. Einfach kurz, um das Ganze zu erklären. Entschuldigung für die Wiederholung.
Und ich muss jetzt schnell den Wecker stellen und jetzt muss ich ganz schnell überlegen, wie das geht.
Ja, ich bin eben sonst auch die Weckerstellerin.
Ja.
Es tut mir sehr leid, ich habe jetzt quasi etwas wiederholt, was im Klappentext ist vorgekommen. Aber was ich ehrlich auch sagen wollte, ist ja genau... wie wir gehört haben, dass der Schicksalsschlag am Anfang passiert vor Geschichte. Aber Eben, ich kann mir tatsächlich vorstellen, was der weitere Schicksalsschlag ist, aber vielleicht ist jetzt das gerade ein bisschen vorgegriffen. Ja. Ich gehe doch mal der Reihe nach.
Ja, es ist mir jetzt einfach aufgefallen. aber vielleicht so ganz eine schöne Frage am Anfang. Hast du das Buch gern gelesen?
Ja, ich glaube, ich habe es gerne gelesen. Ich habe am Anfang das, was ich jetzt vorhin gesagt habe, mit diesen gefühlten 400 Seiten, ich habe das Gefühl gehabt, am Anfang ist sehr, sehr viel Gewicht dem Schicksalsschlag beigemessen worden, beziehungsweise der Beerdigung und der Trauerphase. Mhm. Also ich habe dort wirklich immer so ein bisschen gedacht, jetzt muss die Story mal anfangen. Mhm. Und dort hätte ich wirklich, wenn wir es jetzt nicht hätten für hier gelesen, hätte ich dort sehr wahrscheinlich irgendwann entweder durchblättern ganz schnell oder aufgehört.
Das ist ja unsere, früher haben wir uns die Frage gestellt, wann wärst du ausgestiegen?
Ja, stimmt.
Und eigentlich wäre ich gerne am Anfang schon wieder ausgestiegen, aber ich muss gestehen, wie letztes Mal, ich habe das Buch schon mal gelesen.
Was, ehrlich?
Ja. Ich habe sogar einmal noch ein Interview mit Ladina Bortoli geführt. Wie sie ist aus dem Bündnerland. Mhm. Und sie arbeitet, soviel ich weiss, auch in einer Baufirma. Und ich weiss, sie hat sie damals gefragt, ob das ein autobiografischer Roman ist. Und sie hat gesagt, nein.
Also ich denke, wenn du das sagst, finde ich es noch interessant, weil die Geschichte, die sie erzählt, also natürlich weiss man, dass das, was sie als Frau erlebt in den 50er Jahren, man für diese Zeit kennt. Aber sehr viele Sachen, die sie beschreibt, könnten tatsächlich auch heute noch passieren. Vor allem nach ihrer Geschichte mit dem Michele, die Ehe, die Art und Weise, wie er mit ihr umgeht, das ist einfach, jetzt wollte ich gerade sagen, das ist etwas Zeitloses. Das ist einfach etwas, was es leider heute auch noch gibt. Mhm. Und darum finde ich das gar nicht so abwegig, dass du sie das fragst.
Ja, also vor allem ist das der erste Teil von drei Teilen. Also es gibt drei Bände. Und zu einem späteren Zeitpunkt meinte ich, wandern sie auch noch aus. Mhm. Also ich habe jetzt erst den ersten Teil gelesen. Ins Bündnerland halt.
Genau, das habe ich irgendwie, ich weiß nicht, ob du mir das mal so hast gesagt, das habe ich mir auch so im Kopf gehabt. Und wenn man jetzt das Ende von diesem Buch liest, könnte man es vermuten, oder?
Aber eben, um nochmal schnell zu sagen, also es klingt darum so hart, ich wäre ausgestiegen, aber die Beerdigungsszene geht einfach zu lang. Mhm. Aber nachher habe ich es eben auch gerne gelesen.
Ja, ich habe es wirklich gerne gelesen. Ich habe es auch gerne gelesen, manchmal, weil ich immer wieder darauf gewartet habe, wenn das meine Lieblingsausdrücke vorkommen. Aha. Es hat ein paar...
Ich habe noch einen von deinen Lieblingsausdrücken gefunden.
Ja, willst du sagen, welchen gerade? Es hat wirklich ein paar gute Floskeln drin gehabt, die sich in Variationen wiederholt
haben. Du bist ja spezialisiert auf die Ausdrücke, aber ich habe einfach einen gefunden, und zwar, wo irgendwann der Michele auftritt und der sagt, oh Gott, hey, jetzt finde ich es gerade nicht mehr. Ah doch, sie gehört ihn und dann sie erkannte ihn dennoch sofort an seiner tiefen, klangvollen Stimme. Ihr Herz stolperte kurz. Ja.
Sorry, es ist nicht sehr spektakulär. Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Nein, lustigerweise. Ihr Herz stolperte kurz.
Vielleicht schon, aber ich bin immer bleiben hängen an etwas. Ich habe jetzt drei Beispiele rausgesucht. Die habe ich jetzt gerade in meine Finger drin, weil ich nicht die Möglichkeit hatte, vorher nochmal alle zu suchen. Also es wäre auch ein bisschen langweilig, wenn ich die alle gelesen hätte. Aber ich habe gemerkt, dass die Ladina Bortoli sehr, sehr gern mit Temperaturen geschaffen hat. Also Hitze ist etwas ganz, ganz Zentrales.
Hitze, wo ins Gesicht kommt, oder?
Genau. Ja. Also jetzt zum Beispiel, wir haben hier ihre Wangen glühten. Okay, fair enough, das kann man mal sagen. Nachher, Hitze wallte in ihrem Inneren auf. Jedenfalls war es sengend heiß und verlangte danach, aus ihr herauszubrechen. Also das ist der Zorn nachher. Oder an einem anderen Ort sagt sie, Aurora spürte Hitze ihren Hals hinaufwallen.
Ja.
Also sie hat extrem viel Hitze verspürt, die Aurora. Ist aber auch eine feurige Frau, muss man sagen.
Ja.
Gell?
Ja.
Sie hat recht Gas gegeben, in dem Kontext, wo sie lebt. Und das war nicht einfach als Muratrice.
Muratrice, ja, so cool. Gell?
Als Muratrice, genau, ja. In Italien von den 50er Jahren.
Und durch das entsteht ja, also ihre Figur ist ja sehr ambivalent. Einerseits ist sie stark und dominant und nimmt wirklich das Geschäft an die Hand, weil es niemand anders macht. Und findet, jetzt muss das weitergehen mit dem Baugeschäft. Weil ihr Vater, steht das auch im Klappentext?
Ehrlich gesagt, ich bin jetzt auch nicht ganz sicher, aber du kannst es gerne nochmal wiederholen.
Doch, ihr Vater vertraut, wie gelähmt ist. Ja, also ihr Vater kann halt einfach nicht mehr arbeiten. Und jemand muss das Baugeschäft führen. Und sie nimmt das an die Hand. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist sie dermassen unterwürfig, ja. Dass es einem ja fast also mir gibt es fast etwas.
Ich habe dann gedacht, ja, es gibt einem fast einen. Es ist wahrscheinlich einfach ohne ein Mittel, um den Spannungsbogen zu gestalten.
Und jetzt bringe ich etwas, was ich erst am Schluss wollte bringen. Aber irgendwann fragt sie sich, also sie geht dann arbeiten, wir können nachher drauf kommen. Und irgendwann fragt sie sich, hätte sie die Vorzeichen deuten sollen? Dann denke ich so, Ja,
vielleicht.
Die Vorzeichen gibt es seit 10 oder so.
Ja, genau. Und das haben sie auch immer wieder regelmässig andere Leute auf ihre Gefahren angesprochen.
Also die Vorzeichen sind, dass sie sich dann mit Gele, wo sie dann eben zusammenarbeiten, total unterwirft.
Ja. Also man kann so noch zuerst im ersten Moment positiv ausdrücken, sie verliebt sich wahnsinnig in ihn. Er ist ein heisser Typ. Er hat auch übrigens etwas, was er durch das ganze Buch immer wieder macht. Er tut immer an der Wand lehnen und sich vor der Wand abstoßen.
Ja, aber das sind so. Sorry, das ist so Klischee-Italo. Also Klischee im guten Sinn. Man sieht es schon vor sich, oder?
Biagio tut er auch noch lehnen, manchmal auf sich dort.
Und immer mit der Ziege im Maul.
Ja.
Michele tritt auf, und zwar das erste Mal in dem Buch auf Seite 14. Darf ich das schnell vorlesen?
Ja, unbedingt.
Sein sorgfältig zurückgekämmtes Haar schimmerte so schwarz wie die Federn eines Raben und der Schatten eines Bartes betonte sein kantiges Kinn. Tiefbraune Augen musterten sie neugierig.
Also was
schwarze Haare, also es ist
ja,
so...
Es ist schon mal ein neuer Männertyp. Bilderbuch,
in unseren Büchern, gell? Ja. Weil dort habe ich so gedacht, cool.
Ja.
Also ja, es ist schon ein bisschen gewusst, aber...
Es ist lustig, es hat, zuerst habe ich natürlich auch gedacht, cool, es hat relativ schnell aufgehört, denn als ich das erste Mal zu ihm heim ist gegangen und er irgendwie meine Teenie auch, weisst, alles verdammt dreckig, Zigaretten auf dem Salontischli und weiss nicht was und eher ein versifter Typ war, aber dann habe ich noch gedacht, gut, das ist noch ein guter Anfang, der wandelt sich wahrscheinlich dann, aber, es hat ja dann diverse Sachen schon früh gegeben, aber es hat einen Schlüsselpunkt gegeben, wo ich wusste, Michele, das wird hart für dich in diesem Buch hier.
Aha.
Und das war dann beim ersten Auftrag, wo die Aurora so richtig durchstarten konnte. Du weißt wo, oder?
Sie hat einen Auftrag bauen.
Genau, sie musste einen Mauer bauen. Das rede ich auch schon wieder. Sie müssen einen Mauer bauen. Und bei einem Kloster. Und dort hat nachher
Priester auf dem Friedhof.
Ja, genau.
Ja, der erste Auftrag ist darum, sie gehen dann zusammen die Aufträge ausführen. Und Michele tut sich immer voll im Vordergrund stellen. Und sie haben eben vorher schon mal eine Mauer müssen bauen. Und dann hätte Michele irgendwelche Sachen müssen wegfahren. Und dann hat sie an dieser Trockensteinmauer, übrigens, können wir nachher auch noch drauf kommen, sehr lehrreich, das Buch, eine Trockensteinmauer müssen bauen. Wissen wir jetzt, wie das geht. Und sie hat viel schöner gemacht als und er hat es auch ohne Liebe, ist einfach gruselig gewesen. Gut, und nachher hat sie den Friedhof.
Genau, es ist nicht der erste Auftrag, aber sie sind ja nicht zu dieser Kirche, ist es, nicht das Kloster, glaube ich. Mhm. Und bei diesem Friedhof hat sie auch müssen irgendeinen so einen Heidegarten machen.
Genau.
Und nachher ist ja der Sohn von dem Priester oder der Neffe gekommen und dort hat man irgendwie schon gespürt.
Der Neffe, glaube ich.
Genau, der Neffe, ja.
Sorry.
Hey, Entschuldigung. Gut. Ja. Der Neffe vom Priester ist gekommen. Genau. Und dort hat man schon wie ich so ein bisschen gespürt, hat es so eine Tendenz gegeben, irgendwie, wo man denkt, eben mit dem Michele. Aber das ist jetzt auch nicht zu viel verraten, weil die grosse Geschichte Nein. geht ja um die wirklich sehr, sehr, sehr schwierige Beziehung zum Michele.
Ja, und um die sehr schwierige Position von ihr als Frau in ja. den 50er Jahren, die das Geschäft übernimmt.
Ja.
Und wirklich problematisch an diesem Buch habe ich eben gefunden, sie ist sicher so gewesen zu dieser Zeit, aber sie nimmt sich so fest zurück und die, eben die Vorzeichen, es sagen ihr nicht alle, aber viele, also sie hat dann, sie freundet sich auch mit der Marisa, wo sie muss eine Mauer bauen. Und die sagt ihr schon ziemlich früh.
Entschuldigung, das Mauer bauen, das ist so zentral. Ich habe noch nie mit ihr ein Buch gelesen über eine Maurerin.
Sag ich etwas falsch?
Nein, aber es ist echt so lustig. Dass du
mein Dialekt, eine Mauer?
Nein, einfach, dass sie überall, was ich gesehen habe, eine Mauer bauen. Das finde ich so lustig. Aber red weiter.
Das Lustige ist, in meiner Familie hat es mal ein Restaurant gegeben und das hat Mauer geheißen. Mauer, ja. Mauer. Wo sind wir gesehen? Genau, sie genau, müssen eine Mauer bauen für die Marisa. Und sie freundet sich mit ihr an. Sie ist immer sehr skeptisch dem Michele gegenüber. Ich glaube, da können wir auch sagen, ihre Vater, also der Aurora, ihre Vater ist skeptisch dem Michele gegenüber. Und ich meine, alles, was er bietet,
ja, er ist ein Albtraum.
Also tagtäglich oder stündlich bietet er irgendwelche Sachen, wo du einfach nicht kann springen kann. Yeah. Und sie tut wie Sport. Sich mal Gedanken über das machen.
Ich weiss irgendwie auch nicht so genau, woher das kommt, weil sie hat ja, das ist dann eigentlich der Widerspruch, weil sie hat ja nicht schon sehr früh, ich weiss nicht, ich habe jetzt gerade eine Stelle auf Seite 41 gefunden, aber ich glaube, es ist sogar schon früher vorgekommen, wo sie ja die Stimme von ihrem Bruder gehört, vom Tommaso, der gestorben ist, wo immer wieder
gesagt hat.
Wo immer wieder, ja, also er taucht irgendwie so auf, jetzt weiss ich nicht mehr, ich glaube, er tut ihr die Hänge um den Hals und sie hat keine Luft mehr. Und dann merkt sie ehrlich eine Art, ah, das ist in mir der Tommaso aus dem Jenseits, wo jetzt mir quasi, wo mir etwas sagen will. Es hat immer so mit einer Erstickung zu tun. Und er spürt sie ihn.
Jesus Gott, das habe ich überlesen.
Ehrlich, mal, sie so wie, dort bin ich aber auch nicht rausgekommen. Es ist plötzlich gestanden, sie spürt zwei Hände um ihren Hals, die ihn zudrücken. Und dann dachte ich, Jesus Gott, von wo kommen jetzt die? Und dann hat man gemerkt, es ist aus dem Jenseits, genau, es ist der Tommaso, der ihr quasi die Luft abdrückt. Und er aber gleichzeitig eben sagt, schöne Sachen wie das, lange genug warst du eine Raupe, Schwester, nun sei ein Schmetterling. Nutze die Gelegenheit und verwandle dich in das, was wirklich in dir steckt. Und das sagt er schon sehr früh und das hat sie auch sehr ernst genommen. Und eben auch gleich mit dem Michele hat sie sich immer wieder Sachen lassen sagen, die dem widersprochen haben. Obwohl sie ja zum Beispiel auch nicht aus einem Haushalt raus ist gekommen, wo man jetzt einfach per se alles abgemacht hat. Ja. Sie ist ja mit einem Vater aufgewachsen, der sie sehr gern gefördert hat in diesem Bauunternehmen.
Und wo ihr auch ja schon früh beigebracht hat, wie man Drachenmauer baut.
Ich habe übrigens vorhin nicht wegen der Mauer gelacht, sondern wegen dem vielen Mauern. Ich wollte das noch schnell klarstellen.
Okay.
Es war nicht wegen dem Dialekt. Nein, einfach, ich finde es so lustig, wegen dieser Drachenmauer. Ja, genau. Also das ist eben die ähnliche Geschichte mit dem Michele.
Es hat ja noch jemand anders, wo sie warnt, und zwar ihre, also er warnt, wo einfach sagt, hey, schau zu dir selber und lass dich nicht so abmachen. Und das ist ihre Cousin, der Antonio.
Ja, der Antonio.
Der Antonio schreibt, der wandert ziemlich schnell mal in die Schweiz aus. Und schreibt ihr immer Briefe, also immer, schreibt ihr ab und zu Briefe und die sind dann da innen abgedruckt. Raten mal, wer die Briefe sicher nicht gelesen hat.
Ja, ich glaube, also zur Freude von dir hat sie das nicht gemacht mit diesen Briefen.
Nein, ich hasse das. Briefe und Träume, ich finde es einfach so schwierig.
Obwohl es sind erhellende Briefe gewesen, das muss man
also fairerweise sagen. Aber der Antonio ist sicher auf ihrer Seite und hat sie, also schon am Anfang an dieser Beerdigung, fordert sie auf, dass sie soll machen, was sie gerne möchte.
Aber eben, das ist ja so das Paradoxe. Sie ist ja nicht einmal, außer von der Marisa, aber sie ist ja nicht einmal von den Frauen ermutigt worden, dass sie so ihren Weg gehen. Sie ist eigentlich immer wieder von Männern ermutigt worden. Also auch der Pfarrer ist ja einer gewesen, der sie sehr gefördert hat in ihren progressiven Trockenmauer-Ideen.
Stimmt. Mutter hat sie eher weniger unterstützt.
Die hat sie weniger unterstützt, genau. Dort hat sie sich ein bisschen müssen beweisen zuerst. Ui.
Hey, das klingt wie mein Wecker am Morgen. Mein auch. Nicht ein schönes Gefühl. Das sind jetzt gerade negative Vibes gewesen, aber gut.
Wir probieren es.
Ein Satz.
Ich muss im Fall sagen, das sage ich jedes Mal, ich weiss, aber ich habe mich wirklich schwer da mit dem Satz, ehrlich gesagt. Ich habe mir dann überlegt, ja, soll ich jetzt einfach eine von diesen lustigen Floskeln bringen? Aber da habe ich ja eh schon drüber geredet und ich habe jetzt eigentlich quasi eine kleine Passage ausgewählt.
Okay.
Und zwar beschreibt die Passage, ist gut, wenn ich gerade anfange.
Ja.
Die Passage beschreibt eigentlich den Moment, wo man in ein Brioche beißt, bis man es runtergeschluckt hat.
Ja, aber schön,
also die Aurora. Oder? Ja, noch so heavy.
Aha, okay.
Also, ja, der Gedanke, dass man so etwas beschreibt, ist noch schön.
Jetzt habe ich gerade wahnsinnig Lust auf ein Brioche. Ja.
Also ich muss vielleicht noch sagen, ich habe auch gelernt von einer Nachbarin, die ich hatte, vor langer Zeit. Die ist übrigens Designerin. Die isst immer ein Brioche am Morgen und tut das immer so, also gelehrt. Einfach sie hat es immer so ins Kaffee reingedunkelt, bis es vollgesogen war und hat sie es so ausgeschlürft und dann ins Mund genommen. Mache ich auch seitdem. Aber jetzt, das Aurora-Bier ist ein bisschen anders gelaufen. Tief durchatmend gab sie sich innerlich einen Ruck und biss in ihre Brioche. Bittere Galle sammelte sich an ihrer Zungenwurzel, doch sie kaute weiter und schluckte. Der Bissen rollte wie ein Stein, immer wieder zur Mauer, oder, der Bezug, rollte wie ein Stein ihre Speiseröhre hinunter und landete schließlich mit einem schweren Aufprall in ihrem leeren Magen.
Nein, das geht nicht.
Das geht doch einfach
nicht. Das sind
falsche
Bilder.
Stell dir doch ein Brioche vor.
Ja.
Das kann doch so etwas nicht.
Stell dir Brioche vor, das ist luftig. Gut, das ist jetzt Lektorin... Oder Lektor, Heine Verlag, sorry. Das ist nicht ein gutes Bild.
Nein, es war nicht gut gewesen, aber eben darum ist es vielleicht gut, habe ich das jetzt ausgewählt, weil das entlarvt.
Jetzt habe ich gerade gesagt, ich kann nie mehr ein Brioche essen, aber ich hätte im Fall jetzt so gerne ein Brioche mit einem guten Kaffee.
Morgen können wir schauen, ob es im Emmental so etwas wie ein Brioche gibt.
Wir trinken ja heute zuerst mal wieder mal Wein. Und es ist so, ich muss es leider sagen, so eine Organic-Pfütze, Entschuldigung, ich bin sehr für Organic.
Mhm.
Aber es ist ein bisschen
Pfütze. Findest du nicht fein? Also mir Walter, da, hitzt der Haus auf. Du.
Es ist in Spanien und er heisst El Picoteo, das heisst der, oder das Picken, ich habe vorher schnell nachgeschaut. Hat kein Spanisch.
Das ist aber auch ein komischer Name für eine Wein.
Mhm. Und es hat da eine lustige Tischrunde auf dem
das Picken. Etikett.
Nein, er ist schon gut, aber ich habe lieber schwerere Wein und ich habe das Gefühl, er ist so ein bisschen leicht.
Aber ich finde ihn im Fall wirklich nicht schlecht.
Okay.
Vor allem, wir haben ihn jetzt eigentlich einfach lassen stehen, weil es ist relativ warm war hier oben. Ich finde ihn im Fall nicht gut. Nicht schlecht.
Also, nein, das Brioche, also ich werde da in Zukunft auch so machen.
Mhm.
Und ich komme jetzt noch mit etwas Positivem auf... ziemlich früh, also ich muss mir die Seiten zahlen, Seite 59 von 367, ist sie wie immer so ein bisschen trotzig, und zwar, wo sie Kleider sich schneidert, also sie legt ja Männerkleider an und tut sich dann noch so ein bisschen schön schneidern, damit sich quasi auf den Bau, also nicht quasi, damit sich auf den Bau. Und sie fragt sich, ob sie nicht nur Kleidung, sondern auch die Rolle von einem Mann überzustreifen, obwohl sie sich in einer Notlage befindet. Und ob denn das nicht völlig irrelevant ist. Und nachher sagt sie, ach Gott, so eine lange Einführung für einen ganz kleinen Satz, steht, Gott, so fand Aurora, stand in ihrer Schuld. Und dann macht sie das einfach. Und das ist so ein Moment gewesen, wo ich gefunden habe, so, jetzt. Das ganze paar Blüten vorher und nachher findet sie im, im sehr katholischen Italien von den 50er Jahren Gott stand in ihrer Schuld. Und jetzt machen wir das, egal ob es jetzt echt, ob man jetzt das macht oder nicht. Dass
es verwerflich ist oder nicht.
Habe ich irgendwie noch cool gefunden.
Ja, ich habe es auch cool gefunden. Ich bin ehrlich gesagt, das habe ich nämlich gegen Schluss vom Buch, habe ich nie so richtig begriffen, wie eigentlich ihre Familie glaubenstechnisch so drauf war. Weil sie sind ja immer in Predigt am Sonntag, in die Messe. Und
ja, aber nachher nicht mehr. Nicht
also sie ist dann eben nicht mehr gegangen. Und dann habe ich so gedacht, ah gut, ja, das ist so ein schwer katholisches Umfeld, wo sie ist aufgewachsen. Und er gleichzeitig die Offenheit vom Vater, wo ja wirklich sehr zu ihr gestanden ist, auch wo eben der zweite Schicksalsschlag, wo ich ja vermute, dass ich weiss, welcher das ist, wo der zweite Schicksalsschlag passiert ist. Also man kann vielleicht auch sagen, einfach das Geschäft war in einer Krise gewesen, man muss ja da nicht genauer drauf eingehen. Mhm. Und er ist immer so fest hinter der Aurora gestanden und auch hinter der Tatsache, dass eine Frau das Baugeschäft führt. Aber ich bin nie ganz so sicher
mit der Religion zu tun kann.
Nein, schon nicht. Aber weißt du, so, sie sind nicht so, wie soll ich sagen, oftmals in diesen schwergläubigen Kreisen ist es ja auch sehr wichtig, was die Gemeinde von ihm denkt. Und da sind sie ja wirklich harte Grenzen gegangen in ihrem Dorf.
Eben, aber das war der Grund, wieso sie nicht mehr in die Messe ist, weil das Dorf sich gegen sie
nicht,
hat.
Aber eben die Eltern ja schon. Ja, bis zu einem gewissen Punkt. Darum, einfach, ich habe mich immer gefragt, was ist der Grad also, von Glauben in dieser Familie?
Es ist sehr einfach gegangen, dass sie nicht mehr Mandeli in die Messe sind. Weil die Mutter sagt, irgendwann, ihr jungen Leute geht ja nicht mehr zur Messe. Mhm. Das ist dann relativ einfach gegangen, dass man jetzt einfach nicht mehr in die Messe geht. Das stimmt schon.
Genau. Und dann sind sie aber dann wiederum, eben, gerade was die Beziehung zu dem Michele angeht, ist man ja dann wieder sehr traditionell gewesen. Mhm. Sie hat wirklich daheim gelebt, bis sie der Michele geheiratet hat. Und ja, doch sehr streng, also von ihrer Mutter her. Oder zumindest, die hat sie immer kritisiert für ihr Verhalten. Ja, aber es ist ja auch nicht das Zentrale, wie gläubig das sie waren. Es ist ja, das Zentrale ist ja schon ihr Weg in dem in diesem Geschäft. Und das muss ich eben wirklich sagen, dort, das, ich habe es jetzt nicht ein herausragendes Buch gefunden, irgendwie, aber es ist trotzdem schön, dass ich immer sehr gerne habe weitergelesen.
Ich auch nicht unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und jetzt, also am Ende vom ersten Band, wird im Fall der zweite Band sofort lesen.
Ja, was ja noch lustig ist, ist dann gegen Schluss bekommt es recht das Tempo. Und
ja, ein bisschen, gell, am Anfang ist es ewig gegangen. Aber das ist und noch am Schluss geht es zack, 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 zack. Ein bisschen sehr, sehr schnell.
Es ist einfach zu viel Gewicht auf dieser Geschichte, die man schnell hat können erzählen.
Ja, die vom Brüder, gell?
Genau, dort, das hat man wirklich können relativ schnell abhandeln. Und nachher ist dort, wo es dann richtig spannend und schön wird, rasen sie nachher so massiv durch, bis am Schluss ja eigentlich fast in eine neue Generation hineingeht. Also auch für die Saga dann weiterzuführen, ist man auch dann auch wirklich in einem anderen Jahrzehnt irgendwie oder sogar schon 3 Jahrzehnte fast weiter als bei der Ausgangslage, oder?
Ja, stimmt. Ja, aber auch, also was am Schluss alles passiert, geht dann sehr schnell, auch wenn man schaut, wann das es spielt und wo.
Ja.
Ich möchte noch etwas sagen, also es gibt den Michele, den Antonio, den Brüder, wo immer wieder das Thema ist. Und der kommt eben noch der Lorenzo. Der Lorenzo ist eben der Neffe, Entschuldigung, wenn ich vorgelegt habe.
Ich glaube, ja, nein, es ist ja logisch.
Also katholische Priester.
Nicht der Sohn ist, ja.
Also so eben nicht so offiziell. kommt der Lorenzo ist ja dort dabei, wo sie den Auftrag fasst auf dem Friedhof. Und ich, also später mal kommt dann der Lorenzo auch wieder mal vor. Und ja, einfach so ein bisschen lachen. Irgendwann sah sie stumm an. Habe ich mir so gefragt. Frage mich, ja, wie schaust du denn zu Schöpf?
Oh, und weißt du, was wir jetzt gerade gesehen haben?
Singend.
Was? Pfeifend.
Der Lorenz, oh ja, seine Beschreibung nicht, aber der ist sicher auch super beschrieben. Aber habe ich jetzt
leider nicht. Der hat immer so ein Filzhütchen angehabt, das hat mich so ausgebracht. Das habe ich wirklich, ich habe mir so wahnsinnig sexy der vorgestellt. Aber
der Rechtsanwalt.
Ja, das Filzhütchen. Aber
nichts gegen den Lorenz, finde ich super.
Er ist super. Nein, und super. Er hat ihr auch viel, das hat eben der Michele früher auch gemacht, auch noch ein bisschen ein Haar aus dem Gesicht gestrichen. Ja, genau. Das machen sie auch noch
du
sehr oft. Den
Preis überwachen, den wir haben. Wie heißt das?
Ja, genau.
Oh, ja, so stelle ich mir einfach den vor. Wie heisst der Preis
überwachen? Man kann, glaube ich, einfach Preis überwachen, Schweiz Preis googlen, dann findet man. Ja, ich habe leider mein
so Handy habe ich mir den vorgestellt. Genau. Der Lorenzo. Und weißt du, auch Lorenzo, wie er heisst?
Nein, oh shit, aber da habe ich mir nicht, ist überhaupt nicht.
Lorenzo, denke ich, jemand Giovanotti eigentlich normalerweise, aber da jetzt nicht, lustigerweise. Der ja. Giovanotti
heißt ja, wenn Lorenzo. Du dir den Preisüberwacher vorstellst dazu, dann denkst du auch schon nicht an Giovanotti.
Und übrigens, Aurora, habe ich zuerst auch ein bisschen irritiert, weil am Eros Ramazzotti, ja. Seine Tochter heisst, und dem Michel Hunziker, ja. Heisst ja Aurora.
Der Michele Hunziker. Ja,
Michele. Michela. Oh nein.
Ja gut.
Also, der Lorenzo mit seinen Haaren.
Der Lorenzo
tut eben stumm schauen.
Genau, der läutet stumm eine neue Ära ein in diesem Buch. Aber es ist... Also, ich muss sagen, ich darf die Szene nicht sagen, es ist zu viel verraten. Aber ich habe tatsächlich ein bisschen Tränchen noch verdrückt. Ja. Gegen Schluss. Gib okay. Es zu. Es hat eine Szene gegeben, aber vielleicht bin ich auch, das kommt mir übrigens hin, das habe ich recht lustig gefunden in dem Moment. Ich bin mal während dem Lesen bin ich auf Instagram gewesen und der Luca Henni hat ja geheiratet. Ja. Er ist ja auch Muratricio. Oder
wie man dann sagt.
Ja.
Und er hat eben aus Italien geheiratet, gell?
Genau. Nee. Ja, in Piemont.
In Piemont, schau jetzt.
Und da bin ich ein bisschen emotional drauf gewesen. Und das ist mir eben passiert im Zug und ich habe wirklich, muss ehrlich zugeben, bei dem Video, das er gepostet hat, wie er und Christina Luft geheiratet haben, musste ich auch ein bisschen rennen.
Nein.
Und er auf das aber habe ich hier weitergelesen. Ja. Irgendwie die Maurergeschichten, die berühren mich. Berühren.
Die Maurergeschichten?
Die Maurergeschichten berühren mich sehr.
Kennst du so viele Maurergeschichten?
Nein, aber ich meine, der Luca Henni passt total gut ein, eigentlich.
Ich weiss nichts vom Luca Henni. Wobei, Moll hat mal bitte, also die Christina Luft ist aus dieser Tanzshow, oder?
Genau.
Das ist alles, was ich vom Luca habe. Und einmal, doch, einmal weiss ich noch.
Du arbeitest doch im Journalismus.
Ja, ich arbeite im Journalismus und in unserem Medienhaus, das ist jetzt aber schon lange her, habe ich gut zu Mittag essen und dann wollte ich zum Hauptausgang raus und es ist nicht gegangen, weil der Hauptausgang war vollgestopft von so Teenies. Und dann habe ich voll rumgeschaut und gemacht. Und dann habe ich gesagt, der Luca Henni ist da. Und ich so, fuck, wer ist der Luca Henni?
Aber weißt du was? Das war, glaube ich, dann, als ich dein Medienzentrum mit ihm
war. Und du hast es hinterher. So lustig.
Und nein, er ist dann mit seinem Brütchen. Sein Brütchen ist, glaube ich, sein Manager, also bis heute. Und sie sind dann gesagt, das ist ganz am Anfang von ihrer Karriere.
Der Eingangsbereich war voll von jungen Frauen.
So sag jetzt lustig. Mal. Du siehst, das war dann, wo wir schon sehr nah waren, aber uns immer so ein bisschen,
ja,
so ein bisschen gekreuzt haben und noch nicht so gut gekannt haben. Aber du siehst, schau, er verbindet uns. Also er ist schon wichtig jetzt so, der ja. Luca. Nein, aber er hat mich, der Luca rührt mich manchmal ein bisschen im Zusammenhang mit der Christina Luft. Das muss ich wirklich sagen. Ich finde, das ist ein schönes Paar. Und ich habe dann ihr Hochzeitsvideo gesehen, ich weiß nicht mehr, was für ein Song dazu war, aber irgendwie mega schön. Und dann lese ich noch gerade so eine bestimmte Szene in diesem Buch und dann bin ich so emotional geladen gewesen, dass mich auch das gerade sehr berührt hat.
Also mir hat es gegen Ende auch sehr berührt. Mhm. Ja.
Weil ich finde es noch lustig, dass, also wie soll ich sagen, es ist ja nicht sehr eine komplexe Geschichte, die wir jetzt hier gelesen haben, aber es gibt zwei Sachen, die sie irgendwie super gut hat übergebracht. Das war der schreckliche Michele. Mhm. Und was der gemacht hat, der hat ja ihre immer so, also das ist ja wirklich so das, was man heute so als toxisch, also obertoxisch bezeichnet.
Super toxisch.
Der hat ihr immer genau das Wort im Mund umdreht. Ja. Immer. Und das habe ich, ist zwar sehr extrem hier, aber es ist eben nicht übertrieben gsi.
Nein, und es ist nicht unrealistisch. Genau. Es ist total realistisch.
Und das habe ich ihr also das habe ich irgendwie dieser Geschichte sehr abgenommen. Und das Gleiche ist aber dann gegen Schluss passiert im Positiven. Es ist eigentlich ein bisschen fantastisch, das Ende oder der Ausgang hier von diesem Buch. Aber irgendwie habe ich es gleich einfach auch glaubhaft gefunden. Ich und mega auch. Schön.
Ja. Ja.
So, jetzt habe ich schon fast wieder ein bisschen rennen müssen.
Einmal, oh, dann tut das jetzt etwas sagen. Einmal kommt, irgendwann kommt das Baby vor.
Ja.
Und das Baby ist quietsch sauber, hat man sich entwickelt in der Decke. Sorry. Nein, ich möchte die, ich möchte die, also ich möchte vor allem die Leistung von der Ladina Bordoli nicht schmälern, weil nein. Ich habe grossen Respekt vor ihr.
Ja.
Weil ich mag mich auch erinnern, dass sie mir dann erzählt hat, dass sie 100% schafft. Mhm. Sie schafft 100%, eben, ich glaube, in einem Baugeschäft. Mhm. Und sie hat nebenzu die drei Bände geschrieben. Sie krass. Hat alle auf das Mal geschrieben.
Es steht nämlich hinter. Ich glaube, sie schreibt immer am Wochenende.
Ah, ja.
Am Wochenende und an den Feiertagen. Ich muss wirklich sagen, ich finde es auch sehr, sehr beeindruckend.
Ah, das steht, ja.
Genau, sie hat es geschrieben. Ich finde es auch super. Und ich habe auch sehr schön gefunden. Es hat mich ein bisschen erinnert an die Bücher, die wir auch schon, oder einmal eins sicher, von Oppenheim, weißt du, aus der Kunstszene.
Mhm.
Es hat mich irgendwie oft an das erinnert, weil ja die Aurora eine Künstlerin ist eigentlich, im Maurer-Business. Und das hat sie auch immer sehr schön, also man hat schon gemerkt, das ist jemand vom Fach. Wo auch ein bisschen beschreibt, also ich habe mir zum Beispiel so Sachen, wie sie hat doch einmal jemandem vorgeschlagen, sie sollen so anstatt einen Ofen irgendeine so eine, ja genau, Touch Mahal irgendwie herbauen, da habe ich so gefunden, wie hässlich sieht doch das aus. Aber du hast wie gemerkt, es ist jemand, der etwas vom Business versteht und kann argumentieren, warum dass die Aurora Sachen anders hat gemacht als der Michele, weißt du, was sie unterschieden hat von dem klassischen Maurer. Und das habe ich wirklich sehr, sehr schön beschrieben gefunden.
Also schon ganz am Anfang. Eben, und darum sage ich, wir lernen im Fall schon noch etwas, weil die Trockenmauern habe ich mir ehrlich gesagt nie überlegt, wie man so etwas baut.
Ich auch nicht.
Und dann habe ich da den Michele gesehen, die Mauer bauen, und der hat einfach die Steine drauf geplatzt, hat aber nicht geschaut, dass die Steine aufeinander passen. Und sie eben schon.
Ja.
Und im Verlauf des Buches muss sie ja dann mal, also muss sie, darf sie einen grösseren Garten planen. Mhm. Und dort hat sie also sehr coole Ideen. Mhm. Also ich wäre so gerne in dem Garten rein, auf so einem Bänkchen zum Lesen.
Beim Amphitheater. Ja,
so cool.
Ja. Nein, aber ich habe das so schön gefunden, so die Beschreibungen von, wie eben das Handwerk, das Maurerhandwerk plötzlich so einen anderen Touch hat bekommen, nämlich so ein Gefühl, oder weißt du, so die Steine, oder die Arbeit mit diesen Steinen hat plötzlich so das Gefühl bekommen, und das hat sie wirklich super schön beschrieben. Super beschrieben, also das möchte ich wirklich auch noch festhalten.
Und eben, es hat seine Länge, das Buch, aber eben auch deshalb, weil sie zum Teil die Szene genau beschreibt. Mhm. Und manchmal ist es ein bisschen zu viel, aber es hat halt auch zur Folge, dass du dir wirklich genau kannst vorstellen, wie alles ausgesehen hat. Also ich habe zum Beispiel das Gefühl, ich weiss genau, wie ihre Wohnungen, Michele und sie haben dann zusammen eine Wohnung, wie die Wohnung aussieht und wie diese Strasse aussieht. Ich weiss es einfach genau. Und der Garten eben auch. Und der Friedhof auch. Also das macht sie super.
Ja, übrigens, jetzt muss ich noch etwas
sagen. Darfst du noch bitte,
ich möchte schon etwas sagen und dann darfst du nichts antworten, schnell.
Nein.
Das Ticken der kleinen Standuhr auf einer Kommode gegenüber und das leise Klirren ihrer Untertassen. Ich höre hier schon auf, wichtig ist, das Ticken der kleinen Standuhr. Vielleicht hat man es gehört, wir haben hier ein Ticken der
einer kleinen Wanduhr.
Wir haben uns vorhin noch gefragt, das ist jetzt mega lustig, weil wir haben uns vorhin doch noch gefragt, sollen wir die Uhr aus dem Raum raus tun?
Ja, aber jetzt passt
jetzt
ist sie
uns wirklich noch dienlich gesehen, was sie gehört hat. Entschuldigung, das war jetzt ein Hungerbruch. Aber ja, ich habe das Gefühl, wir haben alles gesagt, oder? Vielleicht. Wir werden Band 2 wahrscheinlich noch lesen.
Ja. Ja, vielleicht haben wir jetzt auch alles gesagt.
Ich glaube, oder? Mhm. Weil das ist jetzt das Fundament der Hoffnung gewesen. Jetzt kommt ja dann wahrscheinlich erst noch der
richtige Teil. Die Trockenmauer der Hoffnung. Nein, Band 2 heisst das Bauwerk der Sehnsucht und Band 3 heisst das Haus des Schicksals. Mhm. Deshalb bin ich ja dann gespannt.
Egal, vor allem ist dort es sieht so, als wäre sie dort definitiv an einem anderen Ort. Nee.
Ja, also, und wie mir denkt, das Schicksal hat kein viel zu tun bei diesen Mandellis.
Ja. Cover? Hast du noch etwas zum Cover wollen sagen?
Ja, ich finde es schön. Man sieht die Aurora, die finde ich nicht schön. Das ist wieder so ein realistisches, es ist eigentlich ein
Foto auf dem Gemälde.
Genau, ein Gemälde. Und es ist wieder ein Foto drauf geflatscht. Das haben wir ja schon gehabt. Finde ich nicht schön, aber sie ist schön angelegt, zugeknöpft. Finde ich wirklich schön. Und sie hat Baupläne in den Händen.
Die sind wiederum gezeichnet wahrscheinlich.
Und es hat eine Wespe im Hintergrund und da der Lago di Como nehme ich an.
Ja.
Und die Schuhe sind ein bisschen komisch. Sie ist sicher nicht in so Schuhe.
Also das ist einfach, das sind einfach und keine Schuhe, die man auf dem Bau hat.
Nein, und sie ist, wenn ich sage, sie ist sehr schön angelegt, sie ist eben für Messe angelegt und nicht für zum mit einem Bauplan umeinander.
Ich habe gerade dann, was sie hat geschrieben, wie sie ihre Kleider umschneidert, habe ich gerade das Buch umgedreht und habe schauen, sie ist ja vor drauf, ich wollte schauen, wie das aussieht. Nein, ich dachte, schade, haben sie nicht so ein umgeschneidertes Kostüm hier drauf da. Mhm. Ich meine, so sieht sie aus wahrscheinlich Jahre später, wo sie sehr erfolgreich ist und auch wirklich nur noch aufkreuzt.
So sieht sie aus, als ob sie nicht wirklich könnte eine Baufirma leiten. Also nein, eigentlich schon, aber sie ist nicht. Sie ist ja eben Muratrice.
Eben.
Und das ist sie da nicht.
Nein, das ist sie definitiv.
Komm, wir schauen nicht. Noch schnell nach. Umschlag, steht doch einmal. Umschlaggestaltung, Büro Süd München. Naja.
Ja, gut, ja.
Okay.
Das hat sie ja auch gescheiter in Italien
Entschuldigung, machen. Entschuldigung, Büro Süd.
Oh, jetzt sehe ich erst, dass da noch ein Stammbaum der Mandelli offen ist.
Ja.
Du, ich glaube es ja nicht. Ah, Michele Tunesi hat der geheissen.
Du noch, verrückt, da könnte man ja...
Es ist noch krass, eigentlich sieht man hier gerade ein bisschen viel zu voraus.
Da kannst du ja Geschichte schon anschauen.
Ja. Ah nein, es endet bei der Rosalba. Das ist
nein, aber schau mal dort links, wir tun sie es nicht verraten.
Aber. Ja, aber das ist aber, ja, das ist komisch. Und das Symbol hier tut eine Scheidung symbolisieren. Zwei Eheringe und so einen Blitz durch.
Ja, aber das schockiert mich jetzt fast ein bisschen. Da kannst du die ganze Geschichte ablesen.
Ja.
Oh je.
Ja gut, also.
Tja, also.
Ja, ich würde sagen, wir wenden uns wieder unserem...
Und das darf ich noch oder, sagen, sag beim Tommaso Mandelli fällt ein Kreuzchen, der ist ja gestorben.
Mhm. Ja, das hätte man noch nicht können lesen im Voraus. Dabei, das ist ja das, was am Anfang gerade kommt. Aber das
ist das, was man weiss und der Rest weiss.
Das Herzenbau also, dort.
Gut, Umschlaggestaltung. Naja.
Ja.
Gut.
Also.
Dann
hören wir uns in 2 Wochen wieder. Plus, minus.
Jetzt habe ich mir krampfhaft irgendeine schöne Redensart mit einer Mauer überlegt, aber es kommt mir einfach nicht
in den Sinn. Ja, im Fall, bevor dass wir aufgenommen haben, habe ich mir vorgenommen, dass ich irgendwann mal den Ausdruck wieder sagen würde, ich wollte etwas untermauern. Und jetzt habe ich es voll vergessen.
Mit dem Kopf durch die Wand. Ah, nein, mit durch die Wand. Ja, okay. Also, wir möchten da nochmal untermauern, dass wir jetzt genug geredet haben. Nein, es stimmt nicht. Also es stimmt nicht, es ist falsch angewendet. Es ist einfach falsch. Der Ausdruck untermauern habe ich jetzt falsch gebraucht.
Genau, ja.
Vielleicht nächstes Mal. Hä?
Also, kommen wir jetzt den Abend mit einem weiteren Glas Wein untermauern und sagen hier mit, ciao.
Ja, oder wie? Ciao.
Also warte, ich nehme auch noch ein bisschen.
Okay. Also, ja, mit den schönen Abend mit dem... Mit einem Klirren, das kommt übrigens zu Anfang im Buch, im Klirren von irgendetwas.
Was sie auch oft macht, ist, sie tut sich das Jäckchen vor der Brust zusammenziehen. Ja. Also weißt, wie sagt man dann? Ja, einfach wenn sie fröstelt halt. Ja. Das macht sie ja sehr oft. Und es hat auch einen dampfenden Tassenmoment.
Ja, was? Ja. Und es klirrt eben auch.
Genau.
Von dem her.
Also, salute.
Salute.
Ist das Italienisch? Gut.